Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, grüß dich, freue mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammensitzen.
Wir widmen uns heute einem Thema, das in den letzten Jahren sich zu einer richtigen, wie soll ich sagen, zu einem Riesenproblem, einer Riesenaufregung entwickelt hat, und zwar einem Aspekt der Formbedürftigkeit letztwilliger Verfügungen. Genau genommen geht es um eine sogenannte fremdhändige Verfügung, die aus mehreren losen Blättern besteht. Andreas, führst du uns da kurz ein? Was ist das Problem?
Sehr gerne. Nun, ich glaube, eingangs kann man sagen, es hat, soweit ich mich erinnern kann, niemals im Bereich der Form letztwilliger Verfügungen und vielleicht überhaupt im Erbrecht niemals eine Rechtsprechungslinie gegeben, die von solcher Dramaturgie gekennzeichnet war und die gesamte Rechtsberatung über Jahre in ihrem Bann gehalten hat.
Ja, und noch hält.
Und noch hält. Aber es hat sich in manchen Bereichen, wir werden es ja besprechen, doch ein bisschen entschärft. Aber beginnen wir vielleicht von Anfang an. Blenden wir kurz zurück zur ersten Entscheidung. Ist dir das recht, Christian?
Mir ist das sehr recht. Vielleicht nur eingangs, obwohl unsere Hörer natürlich alles Profis, Halbprofis oder begeisterte Amateure sind. Folgende, wie soll ich sagen, Prämissen, Standardhinweise, die einem normalen Menschen gar nicht einleuchten. Damit eine letztwillige Verfügung, ein Testament wirksam ist, muss diese Erklärung bestimmte Formen erfüllen. Formen, die das Gesetz vorgibt. Nicht wahr? Und wir haben eine Bestimmung im ABGB, die heißt Paragraph 601, und die ist recht radikal, unmissverständlich und für uns bedeutsam. Sie sagt im Ergebnis, wenn die Form nicht eingehalten ist, dann ist dieses Rechtsgeschäft, dieses Testament, diese letztwillige Verfügung unwirksam. Das heißt, Sie können beweisen noch und nöcher, dass das der wahre Wille ist, dass das der Opa wollen hat. Wenn da ein Fehler passiert, irgendein Formerfordernis, welches als zwingend identifiziert wäre, nicht erfüllt ist, ist die Geschichte unwirksam. Korrekt? Gut. Vielleicht noch ein letzter oder kurzer Einleitungssatz, damit wir das einschränken. Wir kennen verschiedene Formen, zahlreiche, als man glauben mag. Und eine davon, und auf die konzentrieren wir uns heute, ist die sogenannte fremdhändige Form. Das bedeutet, die letztwillige Verfügung wird nicht vom Verfügenden, dem Testator, selbst geschrieben und unterschrieben, sondern, ich glaube, das ist der wesentliche Unterscheidungspunkt, sie wird nicht von seiner Handschrift verfasst, nicht wahr? Also Computer, irgendein anderer mit seiner Handschrift, was auch immer. Dann sind wir bei der fremdhändigen Verfügung. Dann braucht es drei Zeugen und so weiter. Wir kommen gleich drauf. Über diesen Fall reden wir. Das heißt, das Testament, das beim Notar verfasst wird, wenn er keine spezielle Form wählt, das Testament, das beim Rechtsanwalt verfasst wird, das Testament, das von Freunden verfasst wird, etc. etc. Und dann nur unterschrieben von unserem Verfügenden. Andreas, und unser Testament, ja, an das wir jetzt denken, besteht aus mehr als einem Blatt.
Ja, und da sind wir schon bei der Problematik, nämlich bei der Frage, ob diese von dir, Christian, angesprochenen Formelemente, dazu gehört die Unterschrift des Testators und nach aktueller Rechtslage seit 01.01.2017 auch der eigenhändige Bekräftigungszusatz des Testators, aber auch eben die Unterschriften der Zeugen, ob diese auf jedem Blatt angebracht werden müssen oder ob es ausreicht bei einem mehrblättrigen, losen Testament, dass diese Unterschriften nur auf dem letzten Blatt angebracht sind. Das ist die Frage, um die es geht. Und ich möchte jetzt ganz kurz zurückblenden, wirklich zu dieser ersten Entscheidung. Weil die war nämlich sehr interessant, da waren wir ja noch in der alten Rechtslage und da lag vor ein Testament bestehend aus zwei Blättern und auf dem ersten Blatt war auf beiden Seiten das Testament geschrieben und auf dem ersten Blatt, nämlich auf der zweiten Seite, hatte auch die Testatorin unterschrieben, aber die Zeugen haben auf einem zweiten separaten Blatt unterschrieben. Und die Frage war jetzt, ob diese Unterschrift der Zeugen auf dem separaten Blatt sozusagen dem ersten Blatt zuzuordnen sind, ob das eine Urkundeneinheit ist, ob diese Blätter gesamthaft ein gültiges Testament erzeugen. Und damals bei dieser ersten Entscheidung, ist ja ganz interessant, haben wir noch gar nicht gesprochen, auch nicht in der Besprechung der Entscheidung von der Urkundeneinheit des fremdhändigen Testaments, sondern da waren wir alle konzentriert auf die Frage, wo müssen die Zeugen unterschreiben? Da möchte ich daran erinnern, dass wir, und damals waren wir wie gesagt in der alten Rechtslage, dass wir in § 579 die Bestimmung zum fremdhändigen Testament in der alten Fassung vor dem Erbrechtsänderungsgesetz so einen schönen Wortlaut gehabt haben, den wir heute so nicht mehr im 579 haben, der einfach diesen Sachverhalt zur Entscheidung des obersten Gerichtshofs geradezu bringen musste. Nämlich es hat geheißen in § 579, die Zeugen müssen entweder inwendig oder von außen, jedenfalls aber auf der Urkunde selbst unterschreiben.
Und das nicht auf dem Umschlag.
Und nicht stand. Etwa auf nicht dem Umschlag, das stand auch noch. Und ausgehend von diesem sehr klaren Wortlaut des alten 579 hat der oberste Gerichtshof, ich verkürze jetzt gesagt, na, das ist keine Unterschrift der Zeugen auf der Urkunde selbst und daher ist das kein formgültiges Testament.
Weil es auf einem gesonderten Blatt war, könnte man jetzt sagen.
Genau. Nicht aus diesem Gedanken. Und du erinnerst dich noch, Christian, wir haben damals viel diskutiert, wie das jetzt weitergeht, was diese Entscheidung bedeutet. Und wir haben damals, Professor Wels und ich in der Notariatszeitung einen Trialog publiziert.
Ja, ja.
Haben wir zu dritt diskutiert diese Entscheidung und überlegt, wie geht es weiter?
Was und zwar, wenn Sie es nachlesen, bitte, das war alles live und ganz spontan.
Das war nicht, ganz spontan.
Nicht geschnitten, ja. So wie unsere Gespräche hier. Nichts ist einstudiert. Wir haben uns vorher kurz gesagt, heute reden wir darüber, that's it. So war das auch beim Trialog.
Übrigens, nur ein kurzer Exkurs, wir haben erst nach dem Erscheinen des Trialogs einmal nachgeschaut, was Trialog wirklich heißt. Weißt du das noch?
Ja, ich habe das erfunden damals.
Ja, aber weißt du, was bedeutet Trialog? Na,
ist das nicht, erstens einmal gibt es, glaube ich, im Rahmen der Rechtsaktschaffung in der Europäischen Union.
Ja, aber es gibt noch einen ganz besonderen Begriff.
Was war das? Ist das ein Saufgelage?
Nein, es ist die Diskussion, die Auseinandersetzung, der Erfahrungsaustausch von Therapeuten, Patienten und Angehörigen bei Psychoseminaren. Das ist der Trialog.
Damals war das der Grund. Ja, ich danke
dir. Das haben
dir,
wir aber jetzt nach der Publikation
mitbekommen.
Ja. Nein, das war ein kurzer Exkurs. Also aber wir haben es damals diskutiert, die Entscheidung, und da war ja eines interessant. Wir haben uns die Frage gestellt, was wäre bei diesem Testament, das da vorlag, gewesen, wenn nicht nur die Zeugen, wie es eben war, auf dem separaten Blatt unterschrieben haben, sondern wenn auch die Testatorin auf dem zweiten Blatt unterschrieben hätte. Und aus damaliger Sicht war das nicht so klar, wie das der oberste Gerichtshof sehen würde. Und da hast du noch damals, Christian, die Ansicht vertreten, dann wäre es anders. Und mit Blick auf den alten 579 absolut vertretbar zu sagen, die Unterschrift des Testators macht die Urkunde. Ich glaube, das war damals deine Überlegung, aber korrigiere mich.
Ja.
Und da hätten wir kein Problem. Es ging, hast du damals, glaube ich, gesagt, in dieser Entscheidung einfach um dieses konkrete Formelement der Zeugenunterschrift. Und Welser und ich waren damals schon etwas beunruhigter, dass es im Größenschluss auch ein Problem darstellen müsste, ja umso mehr ein Problem darstellen müsste, wenn auch die Testatorin auf dem separaten Blatt unterschrieben hat, weil dann die Fälschungsgefahr im Hinblick auf das erste Blatt, das ja dann nur fremdhändig ist und formelementfrei, natürlich höher sein würde. Und in die Richtung ist es ja dann gegangen.
Ganz genau, in eure Richtung, in euren Zugang, in euren theologischen Zugang ist dann das Theaterstück weitergegangen. Ich kann mir eher, wenn ich so sagen darf, aus einer formalen Sicht, aus der Sicht der Norm eben, die du so wunderbar zitiert hast, die war ja damals noch irgendwie eben aus dem Jahr 1811, die Vorstellung, dass letztlich Verfügungen natürlichen Umschlägen, vielleicht sogar mit einem Siegel drauf, errichtet worden sind und da eben diese Grundsatzanordnung des ABGB auf, ich ergänze jetzt, obwohl es nicht dran steht, auf dem Testierblatt, aber nicht auf dem Umschlag. Und deswegen war mir damals ein Fehlschluss, wie sich gezeigt hat, eben die Zeugenunterfertigung das Wesentliche, das Element. Und wenn die gelöst war, in meiner Vorstellung von jenem Blatt, auf welchem sich die Unterschrift befindet, dann wird es problematisch. Und genau das wurde, dieser Gedanke wurde überhaupt nicht aufgegriffen, sondern es hat sich, glaube ich, kann man sagen, verselbstständigt zu einem Tatbestand eines Formerfordernisses, der auf die abstrakte Fälschungsgefahr, auf die Gefahr des Unterschiebens des früheren Blattes abstellt.
Ja.
Und dann hat sich's verselbstständigt,
nicht
wahr? Muss man wirklich sagen. Und was heißt verselbstständigt? Jetzt spricht der Rechtsanwalt aus mir. Das war ganz logisch, dass in weiterer Folge immer neue Fälle an den obersten Gerichtshof herangetragen werden mussten, weil ja die beteiligten Rechtsvertreter angesichts des nächsten Testaments, bei welchem dann die Unterschrift des Testators eben am gesonderten Blatt war, natürlich behaupten mussten, die eine Seite, es ist unwirksam. Und die Gegenseite, ja, hat große, coole Augen gemacht und gesagt, es ist natürlich wirksam, aber wir wissen es nicht, das muss uns der oberste Gerichtshof sagen. Und in dem Zusammenhang kommt auch ein Aspekt dazu, der vielleicht der normalen Bevölkerung nicht allgemein bekannt ist, das Höchstgericht, der oberste Gerichtshof, trifft seine Entscheidungen in Zivilrechtssachen nicht etwa mit dem Zugang und mit dem Stil, ein Gutachten zu verfassen, mit welchem er über den Fall hinaus auch andere Fälle gleich mitlöst, sondern er konzentriert sich, sinnvollerweise muss man sagen, und sollte sich auch konzentrieren, auf den konkreten Sachverhalt, auf das konkrete Problem. Und so haben wir die erste Entscheidung, so lange ist es ja gar nicht her, war 2019. Ich habe es jetzt gezählt, in den letzten 5 Jahren zumindest, denn vielleicht habe ich was übersehen, 13 Entscheidungen des obersten Gerichtshofs, die sich mit diesen Konstellationen beschäftigen. Das heißt, also ein Schlaglicht, also damit ein Testament wirksam ist, kommen wir zur Lösung im Sinne des obersten Gerichtshofs, das aus mehreren Blättern besteht, müssen diese Blätter eine Urkundeneinheit darstellen. Und zwar entweder eine äußere Urkundeneinheit oder, das ist überhaupt sehr geheimnisvoll, eine, wenn das überhaupt möglich ist, innere Urkundeneinheit. Bleiben wir kurz bei der äußeren Urkundeneinheit.
Wann liegt die vor? Die liegt vor.
Also was wissen wir?
Was wissen wir? Wenn die mehreren Blätter so fest miteinander verbunden sind, dass sie nur gelöst werden können mit Zerstörung oder Beschädigung derselben.
Okay, wann ist das?
Und, es kommt ja noch eine zweite, das ist einerseits, damit ist angesprochen, die Frage der Verbindungsqualität, können wir uns gleich näher anschauen. Und dann geht es natürlich bei der äußeren Urkundeneinheit noch um die Frage des Verbindungszeitpunkts.
Oh ja.
Und dann muss man eben ergänzen, und diese Verbindungsqualität muss hergestellt sein, entweder vor Testamentserrichtung oder uno actum mit der Testamentserrichtung. Da ist dann viel gerätselt worden. Was heißt das? Dass das oberste Gerichtshof hat dann gesagt, naja, unmittelbar danach geht's noch, das schauen wir uns vielleicht dann näher an, das war eine interessante Entscheidung. Aber da stehen sich viele Fragen. Bleiben wir vielleicht einmal bei der Verbindungsqualität, nicht? Also abstrakt klingt das ja gut, also es muss so fest miteinander verbunden sein.
Also die Büroklammer reicht nicht.
Ja, das ist auch klar.
Das ist das, die Büroklammer ist dieses Ding, was man drüber schiebt.
Nicht? Drüber schiebt, die schafft natürlich keine Urkundeneinheit. Aber was ist mit der Heftklammer, haben wir uns alle gefragt.
Die Heftklammer ist, wenn ich so sagen darf, bitter, denn da haben wir zwei Entscheidungen, nicht? Eine, die erste hat gesagt, eine reicht nicht.
Ja, also nämlich nicht eine reicht nicht, sondern eine Heftklammer reicht nicht.
Eine Heftklammer reicht nicht. Und ja. Ich muss wieder hereinbringen, bitte stellen Sie sich das vor, stellen wir uns das vor, die Menschen, ja, mit berühren ja die Leute, die davon betroffen sind. Sie können beweisen, das ist das Testament vom Papa. Das Testament wurde errichtet beim Herrn Rechtsanwalt so und so. Der steht auch im Raum, der Rechtsanwalt, und sagt, ja, ich habe sogar gefilmt, meinetwegen, ich hab's mitgeschnitten. Aber wenn es nur mit einer Heftklammer getackert verbunden ist, ist die ganze Urkunde unwirksam und Sie sind nicht der in diesem Testament eingesetzte Alleinerbe, sondern vielleicht nur eines von 10 Kindern, die jetzt ein Zehntel als sogenannter gesetzlicher Erbe gibt. Oder noch schlimmer, es gibt ein älteres Testament, da ist die Tante Erika eingesetzt.
Aber prüfen wir also diese Heftklammerentscheidung nach Maßgabe dieses abstrakten Grundsatzes zur Verbindungsqualität, der eben heißt, fest verbunden, ausreichend verbunden sind die Blätter nur dann, wenn ich sie nur lösen kann mit Beschädigung derselben. Und das stimmt natürlich, wie ist es bei der Heftklammer? Die Heftklammer beschädigt zwar durch die Heftung die Blätter, aber durch die Lösung der Heftklammer entsteht kein Schaden, sondern wird nur der durch die Heftung bereits entstandene Schaden sichtbar. Also eigentlich war die Entscheidung in concreto durchaus in Übereinstimmung mit dem aufgestellten Grundsatz. Aber du hast gerade gesagt, was dich bewegt mit Blick auf die Bevölkerung. Und was mich im Zusammenhang mit der Heftklammerentscheidung, mit dieser ersten, tatsächlich auch bewegt hat, war Folgendes. Man darf ja bei all diesen Entscheidungen eines nicht übersehen. Wir haben durchwegs in der gesamten Rechtsprechung zur Urkundeneinheit immer nur Testamente, fremdhändige Testamente gehabt, die durch einen Rechtsanwalt oder Notar errichtet wurden. Und niemals privat errichtete Testamente. Und dabei handelt es sich ja hier um eine private Testamentsform, also um ein Rechtsinstitut, das ja an sich gerichtet ist, gewidmet ist dem Privaten zur eigenständigen Errichtung seines Testaments. Und mit Blick darauf halte ich es schon für sehr problematisch, hier bei dieser für den Privaten gedachten Urkundenerrichtung eine Verbindungsqualität hier einzufordern, die man in der Laiensphäre nicht erwarten kann. In der Laiensphäre ist die Heftklammer sozusagen das Äußerste, das Maximum der Verbindungsqualität. Der Private hat zu Hause keinen Bindfaden oder ähnliches.
Nur er kommt nicht auf die Idee, wenn ich einwerfen darf, drei Heftklammern hineinzuhacken. Denn da gibt es dann eine Folgeentscheidung, die gesagt hat, drei Heftklammern reichen aus.
Ja, wie kann man die begründen?
Ja, aber bleiben wir noch ein bisschen jetzt bei diesem.
Gerne,
na, du bleiben hast es eingeworfen. Ich habe es eingeworfen, damit das gleich klar ist. Wir können beantworten, drei Heftklammern reichen nach dem obersten Gerichtshof aus. Warum man das begründen kann, wie man das begründen kann,
weiß ich nicht so recht. Jetzt auch noch was einwerfen.
Das zwei wissen wir noch
nicht. Mein Zurückweisungsbeschluss. Und wir wissen nicht genau bei den drei Heftklammern, ob wirklich jedenfalls drei Heftklammern genügen. Es war in dem Fall auch so, dass diese drei Heftklammern linksbündig ähnlich einer Buchbindung angebracht waren. Ja, war das vielleicht relevant? Ich weiß es nicht, ich habe das nicht näher untersucht, aber ich würde mich nicht auf der sicheren Seite fühlen mit drei Heftklammern. Darf ich dir eine Anekdote erzählen zu drei Heftklammern?
Wie geht es dich darum?
Ich habe in einem Seminar von diesen Entscheidungen berichtet und da hat ein Kollege mir Folgendes geschildert. Ihm wurde als Gerichtskommissär von einem Rechtsanwalt ein Testament übermittelt, eine fremdhändige Verfügung bestehend aus zwei Blättern. Die war leider nur mit einer Heftklammer verbunden. Aus irgendeinem Grund aber hat offenbar am Tag der Testamentserrichtung der Rechtsanwalt auch den Aktenvermerk, den er über die Testamentserrichtung angelegt hat, zusätzlich mit einer Heftklammer, die durch alle Blätter ging, angetackert. Jetzt hatten wir so zwei Heftklammern. Und weiters hat er nach sofortiger Registrierung des Testaments auch den Registerauszug angetackert und damit auch alle Blätter durchschlagen. Jetzt hatten wir drei Heftklammern und er hat mich dann gefragt, na, ist das jetzt ein formgültiges Testament oder nicht? Das ist doch schön.
Ja, ist großartig. Ja. Wir lächeln hier und ich denke wieder an die Menschen, die davon betroffen sind, furchtbar. Wir können es ihnen nicht sagen. Nein. Man müsste diesen Akt wieder zum obersten Gerichtshof hinauftreiben. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist denn da passiert, weißt du das? Was
hat man
da
in dem jetzt geschilderten Fall? Nein, ich habe nur diese Anekdote.
Ja, aber du wolltest, finde ich auch ganz interessant, ich finde es immer interessant, wenn man auf die Realität verweist, wenn man auf die Praxis verweist als Experte, wenn wir uns erzählen, wie es in der, wie soll ich sagen, an der Front abläuft. Ich glaube, wir sollten uns immer auch dabei klar sein und gewiss sein, dass wir beide natürlich nur einen mikroskopischen Ausschnitt der Realität erleben und dass die Fälle, die auch an den obersten Gerichtshof herangetragen werden, nur einen mikroskopisch geringen Teil ausmachen. Was meine ich damit? Es mag auch sehr viele Fälle geben, in denen eine Person stirbt, die vielleicht gar keine Verwandten hat. Das heißt, beim zuständigen Gerichtskommissär findet sich zunächst kein näherer Familienangehöriger ein. Es gibt gar keinen Familienstreit. Das Vermögen macht vielleicht aus, keine Ahnung, 50, 60 Millionen. Es ist aber niemand da. Sodass sich vielleicht gar die Frage stellt, fällt dieses Vermögen dem Staat anheim? Und dann kommt da jemand rein ins Notariat und der kann, oder die Person kann, ich weiß nicht, elegant sein, gebildet, vertrauenserweckend, wohlriechend. Vielleicht ist sie aber ganz schmuddelig und unsympathisch. Ich nehme an, das kann ja wohl keinen Unterschied machen. Und die bringt da jetzt zwei Blätter und legt zwei Blätter vor, nicht? Und du hast auf dem zweiten Blatt die Unterschrift von der Verstorbenen. Jetzt bin ich im alten Recht, wo es noch nicht den eigenhändigen Zusatz gab, des neuen Rechts, der sehr wichtig ist, finde ich. Und du hast ein zweites Blatt, das erste Blatt, wo eben drinnen steht, dass diese Person der Alleinerbe ist. Wie soll ich sagen, wenn wir uns diesen Fall vorstellen und jetzt diesen Gerichtskommissär vorstellen, dann würde wohl ohne diese Formstränge im konkreten Fall recht rasch eine völlig unbedenkliche Situation vorliegen und der Akt im Sinne einer Einantwortung an diese Person, die dieses vielleicht für uns höchst verdächtige Schriftstück vorlegt, ohne weiteres funktionieren, absolviert werden.
Sprichst du von einem eigenhändigen Testament?
Nein, ein fremdhändiges. Also ich hatte auch hier eine kleine Anekdote bei mir, kamen dereinst Verwandte und legten mir verzweifelt vor, ein vermeintliches Testament, das dem Gerichtskommissär übergeben worden wäre, in welchem irgendein Angestellter oder der Gärtner, irgendjemand, ja, ich weiß es jetzt nicht, zum Alleinerben eingesetzt war. Und der Text dieser Anordnung war im höchsten Maße ungewöhnlich. Es stand vor der Unterschrift die Wortfolge: Vielen Dank und mit herzlichen Grüßen. Und darüber stand in fremder Schrift, mein Alleinerbe ist, irgendeinen unverdächtigen Namen, Donald Duck. Und bei jedem Hörer möge sich halt vorstellen, irgendwie etwas, was ihm ganz verdächtig erscheinen würde oder Ihnen, nicht wahr? Also stellen Sie sich irgendeine Kriminalgeschichte vor, die Sie aber nicht beweisen können. Und in dem Fall, ja, die kamen zu mir und haben gesagt, ja, sie wissen nicht, was tun sollen. Und die Zeugen stehen drauf und die Zeugen kommen aber alle aus diesem Milieu des Begünstigten, sind aber nicht verwandt und man kann nichts nachweisen, man hat keine Chance. Und der Notar weiß auch nicht, was passiert. Und Gott sei Dank, das war nämlich damals recht früh, da war das noch nicht allgemein bekannt, war das nicht fest verbunden. Und ich habe dann kundgetan, Entwarnung, Pech für den Testamentserben, wenn es eine redliche Geschichte war, furchtbar für ihn. Wenn er tatsächlich ein anrüchiger Kerl war, Gott sei Dank, diese lose Blattjudikatur hat in diesem Fall zur Unwirksamkeit des Testaments geführt, ohne dass man ewig streiten muss. Das ist ja auch ganz interessant, nicht? Also du musst, das sind Dinge, sie müssen dann nicht jahrelang einen Prozess führen. Wenn es ein klarer Fall ist, ist die Geschichte gegessen.
Ja, also ich meine, man muss ja sagen, diese Formstränge, was die Urkundeneinheit betrifft, ist meines Erachtens überhaupt nicht treffsicher, was tatsächliche Fälschungen betrifft. Das ist ein reines Glücksspiel, das wird drüber gelegt über alle möglichen Testamente, manche sind dann ungültig, manche bleiben gültig und es gibt meines Erachtens nicht beobachtbar eine Korrelation zu wirklichen Fälschungen. Man muss sich nur anschauen, auch die Entscheidungen, vielleicht gehen wir noch weiter rein, ja, in diese Rechtsprechung zur Urkundeneinheit. Wie kommen wir vielleicht zum Höhepunkt dieser Gottes Rechtsprechung? Lieber, bist du schon bereit für den Höhepunkt? Hohenems.
Ach, ja bitte.
Das ist der Höhepunkt, denn diese Entscheidung bleibt ja
noch relevant. Wir sind jetzt also beim Zeitpunkt, nicht
wahr? Wir sind beim Verbindungszeitpunkt.
Beim Verbindungszeitpunkt, also wir halten nochmals fest, wir beide befinden uns bei unserem Gebrabbel, bei dieser äußeren Urkundeneinheit, diese feste Verbindung. Ja? Und wir unterstellen jetzt einmal, wir haben drei Heftklammern, die sind überklebt und darauf ist ein Siegel gestempelt.
Super verbunden.
Also super verbunden, mega super verbunden. Und jetzt kommt der zweite Aspekt, den du vorhin völlig zutreffend beschrieben hast, die Unterfertigung des Errichters und wohl auch der Zeugen, sage ich jetzt, so könnte man jetzt noch gesondert reden, muss, ja, wann eben?
Ja, entweder vor der Testamentserrichtung, hat der Oberste Gerichtshof gesagt, oder uno actu mit dieser erfolgen. Und dann haben wir damals auch diskutiert, was heißt uno actu, also während der Testamentserrichtung ist irgendwie schwierig vorstellbar, der Testator unterschreibt und währenddessen unterschreiben auch die Zeugen und
dann kommen die Heftklammern.
Und gleichzeitig wird genäht, also da stellt man sich, das kann man sich richtig. Das heißt, wir haben damals schon gesagt, naja, so während muss irgendwie heißen, wahrscheinlich im unmittelbaren Anschluss. Und ich habe damals die Ansicht vertreten, ja, das kann doch der Oberste Gerichtshof wohl nur so auslegen, dass er fordert, die Verbindungsqualität muss hergestellt werden. Unmittelbar nach Testamentserrichtung heißt in Fortsetzung des Testieraktes unter weiterer Anwesenheit des Testators und der Zeugen. Das war meine Vermutung, dass es in die Richtung wäre logisch gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann kam eben die berühmte Hohenemser Entscheidung, die folgenden Sachverhalt hatte, nämlich ein Notar aus Feldkirch ist zu einer Auswärtstestamentserrichtung ins, ich glaube, Heim oder Krankenhaus nach Hohenems
immer
gefahren.
Das ist ja
auswärts immer ist immer gefährlich.
Auswärtsspiel ist gefährlich.
Ist hingefahren mit zwei Mitarbeiterinnen, die sollten gemeinsam mit ihm als Zeugen fungieren und dort im Spital hat man mit der Testatorin das Testament errichtet, alles wunderbar, Bekräftigungszusatz, Unterschrift der Testatorin, Unterschrift aller drei Zeugen, wobei die zwei Zeuginnen, die Mitarbeiterinnen des Notars, auf dem ersten Blatt gemeinsam mit der Testatorin unterschrieben haben und der Notar hat als dritter Testamentszeuge auf dem separaten Blatt.
Bitte, wieso weißt du das alles noch so genau?
Das ist alles
dein
genau.
Gedächtnis.
Ja, das weiß ich alles genau. Weil es so schön ist.
Ja.
Und mit diesen zwei Blättern ist dann der Notar und mit den zwei Mitarbeiterinnen zurückgefahren nach Feldkirch, 20 Minuten Autofahrt, das weiß ich auch ganz genau.
Ja.
Und dort ist anscheinend gleich das Testament verbunden worden. Verbindungsqualität wurde also dann in der Kanzlei hergestellt. Und der Oberste Gerichtshof hat gesagt, das ist zu spät. Da ist die Verbindung zu spät hergestellt worden, vor dem ungültigen Testament. Und jetzt komme ich noch einmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nämlich die Korrelation zur Frage der Fälschungsgefahr. Wenn man sich vor Augen hält, wie hier die Situation war, der Notar hat in Händen das erste Blatt mit der Unterschrift der Testatorin und den zwei Zeugenunterschriften und das zweite Blatt mit seiner Zeugenunterschrift, dann frage ich mich, wo bestand da die Fälschungsgefahr? Selbst wenn der Notar die höchste Fälschungsabsicht gehabt hat, die er natürlich nicht gehabt hat, welche Handlungsoptionen hätte er gehabt? Er hat eigentlich nur zwei gehabt. Entweder er verbindet das zweite Blatt mit dem ersten Blatt oder er tut es eben nicht. Aber man sieht hier eigentlich keine realistische Fälschungsgefahr. Auf das möchte ich einmal hinweisen. Und dann ist es eben verbunden worden, aber dann war es zu spät. Und wenn man bei diesem Testament jetzt eine versammelte Gruppe von Erbrechtlern fragen würde, woran ist dieses Testament der Form nach gescheitert, würden wahrscheinlich alle im Chor sagen, was? Es ist gescheitert an der Urkundeneinheit. Und das ist eigentlich unpräzise und zeigt eines, dass diese Rechtsprechung wirklich dazu geführt hat, dass diese Urkundeneinheit fast zu einem selbstständigen Formerfordernis wurde. Und in Wahrheit, und darauf, das muss man sich immer rückbesinnen, ist die richtige Antwort auf die von mir gestellte Frage hier, es ist gescheitert an der dritten Zeugenunterschrift. Es fehlte eben der Urkunde, dem ersten Blatt, Testatorenunterschrift, zwei Zeugenunterschriften, an der dritten Zeugenunterschrift. Und zu dem Fall habe ich ja schon mehrfach gesagt und auch geschrieben, interessant wäre es gewesen, den Fall nicht auf der Ebene der Urkundeneinheit, sondern auf der Ebene der Einheitlichkeit des Testieraktes zu betrachten, nämlich sich zu fragen, ob vielleicht die dritte Zeugenunterschrift hier zu einem noch zulässigen späteren Zeitpunkt angebracht wurde. Denn die Verbindung des zweiten, des Unterschriftsblatts des dritten Zeugen, des Notars mit dem ersten Blatt, ist sicher gleichzusetzen, als hätte er das erste Blatt nun unterschrieben in der Kanzlei. Das heißt, man kann mit Sicherheit sagen, die dritte Zeugenunterschrift erfolgte in der Kanzlei. Das heißt, die Frage stellt sich hier meines Erachtens, ist es zulässig, 20 Minuten später als dritter Zeuge das Testament zu unterschreiben? Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da gab es auch schon zur alten Rechtslage eine OGH-Entscheidung, die gesagt hat, na, zu verzögert darf das nicht sein, aber mit welcher
Begründung? Die sogenannte Einheitlichkeit des Testierakts.
Aber mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass dann die Gefahr besteht, dass ihm nun, dem dritten Zeugen, ein anderes, also nicht das echte Blatt unterschoben wird. Aber hier in unserem Fall hat ja der dritte Zeuge bis zu seiner Unterschrift Kontrolle über das Testamentsblatt. Das heißt, es bestand keine Gefahr des Unterschiebens von dritter Seite. Also meines Erachtens lag hier ein gültig errichtetes Testament vor.
Spannende Analyse von dir. Ich werfe dagegen ein, nicht etwa, dass ich da irgendwie einen Gedankengang widerlegen wollte, aber doch den Hinweis, dass wir bei Formvorschriften immer auch diesen generalpräventiven Zweck vor Augen haben müssen, dass wir eine typisierte Betrachtung benötigen, denn ansonsten höhlen wir die Form zugunsten einer Einzelfallbetrachtung und einer Frage der ausschließlichen Relevanz der Beweisbarkeit der tatsächlichen Umstände aus. Das ist jetzt vielleicht unbefriedigend, aber das ist halt irgendwie ein bisschen in dieser, glaube ich, sehr schwierigen und sehr abstrakten Ebene, wo wir uns jetzt befinden, das Gegenstück. Was ich vielleicht jetzt in die Niederungen der Praxis wieder heruntersteigend anmerken möchte zu dieser Hohenems-Entscheidung, ist, dass ich sehr spannend finde, wie sie aufgenommen wird, wie sie rezipiert wird in den Kreisen, die mich hier bewegen, in den Anwaltskreisen. Nämlich, ich habe den Eindruck, dass der Umstand, dass es hier 20 Minuten waren, bitte nicht lachen, dass der oft übersehen wird. Ich hatte nämlich da einen Fall, da war es auch so Hausbesuch, aber da ist ja dann nicht der Notar nicht ins Auto gestiegen und musste dann irgendwie sich woanders hinstauen, sondern er ist mit seinen Sekretärinnen, ganz vergleichbarer Fall, mit seinen Sekretärinnen wieder rausgelatscht aus dem Haus und 180 Meter weiter war seine Kanzlei. Und im späteren Streit um die Wirksamkeit des Testaments wurde gar nicht, weil es übersehen wurde, sage ich jetzt dazu, gar nicht vorgetragen, dass das uno actu war, die Verbindung in der Kanzlei, weil eben das nicht der Fall Hohenems ist, weil es nicht 20 Minuten war. Also es gibt, muss man dazu sagen, keine andere Entscheidung des obersten Gerichtshofs, die sagt, wenn es 150 Meter entfernt ist, dann wäre es noch uno acto, das wissen wir nicht. Aber auch da sind viele, viele, viele Fälle noch gar nicht entschieden, unklar.
Ja.
Womit vielleicht jetzt auch ein Einschub in die ganze Diskussion von einer anderen Perspektive, Metaebene kommend, wir müssen eins sehen. Jetzt, heute, hier, sollte diese Problematik, dieses Risiko hoffentlich natürlich jedem Rechtsberater bekannt sein. Das heißt, jetzt, heute und hier, weiß nicht, wie du es hältst, vermeiden sämtliche Rechtsberater, wenn es irgendwie geht, die Verwendung von zwei Blättern, will heißen, die Schriftgrößen schrumpfen, die Blätter werden immer riesiger, A3. Und wenn es dazu kommt, muss man sagen, wie du das machst, wenn es dazu kommt, dass es unvermeidbar ist, na dann verbinde ich es nicht nur 100 Mal, sondern ich zum Beispiel mal, lass das so machen, das wird auf jedem Blatt unterschrieben und zwar vom Testator und von den Zeugen mit allen Zusätzen und wird fest verbunden und es wird festgehalten, natürlich im Testament, dass es fest verbunden wurde, bevor unterfertigt wurde. Also ein Riesenstaatsakt, wo ich übrigens nie verstanden habe früher, warum man letztwidrige Verfügungen nicht in der Art und Weise eines Riesenstaatsaktes richtet. Wenn es da geht um einen Vermögensübergang, steuerfrei von, ich weiß nicht, 2 Millionen, 10 Millionen, und da kommt einer rein mit drei A4-Platteln aus dem Drucker, nicht? So war das früher. Da unterschreiben, dort unterschreiben, da. Also vor allem, ich weiß nicht, bei den Notaren hoffentlich anders, aber bei Rechtsanwälten doch recht flotte Geschichte. Wir sprechen, hoffe ich, doch nur über Altfälle.
Na ganz sicher, das hoffe ich auch.
Nicht? Und wobei man da wieder dazu sagen muss, was heißt Altfälle? Das hängt ja von den Menschen ab. Unsere Hörer, bitte checken Sie Ihre Testamente. Nicht? Vielleicht haben Sie Ihr Testament gemacht von vor 5, 6 Jahren. Verzeih, Andreas, wenn ich das jetzt sehr, sehr scharf auf den Punkt bringe. Die erste Entscheidung war im Jahr 2019. Das war
2017
damals,
schon, oder?
Nein, ich glaube, das war 2017.
Wir haben jetzt schon
17, ich glaube,
das ist so 18. 18, ja.
18, mhm. 2018. Und bis dorthin war diese Thematik, dieses Risiko, jetzt habe ich jetzt wieder keine Untersuchung, aber ich vermute kaum jemanden, der Rechtsanwälte und Notare bekannt. War kaum jemand bekannt. Übrigens ganz kurios, ich habe unlängst telefoniert mit dem Kollegen, der die erste Entscheidung erwirkt hat. Also dem Kollegen, der das erste Mal ein solches Testament, das du eingangs erzählt hast, bekämpft hat. Und der hat das nicht etwa bekämpft, weil er die wenigen Stimmen in der Spezialliteratur, die es schon gab, ich flüstere, das ist nicht das Problem für die echten Erbrechtsfreaks, war für diesen Mini-Kreis schon bekannt. Aber nicht etwa, weil der das kannte, hat er mir erzählt am Telefon, hat mir gesagt, der Kollege hat da überhaupt keine Ahnung, aber das hat so komisch ausgeschaut, hat er gesagt. das haben wir gedacht, das kann nicht wirksam sein, ja, das ist ja unglaublich. Und der hat es, wenn man so will, unumwunden, als, finde ich auch toll, nicht, als Advokat aus dem Bauch raus hinaufgetrieben und hat hier, seinen Namen erwähne ich nicht, aber hat Rechtsgeschichte geschrieben. Und dann hat es ja auch gedauert, also mir liegen immer wieder Testamente vor aus der Zeit 17, 18, 19, die, sage ich jetzt einmal, problematisch sind, doch einige Zeit gedauert, bis das überall durchdrungen ist. Das heißt, für die Zuhörer, die selber Testamente errichten haben lassen, sie müssen ihre Testamente, so brutal das klingt, auf die Form hin checken. Da kann was passiert sein.
Unbedingt. Ich kann das nur bestätigen, dass wir bis heute immer wieder in Verlassenschaftsverfahren fremdhändige letztwillige Verfügungen haben, wo die Urkundeneinheit nicht gegeben ist oder möglicherweise nicht gegeben ist. Ich darf vielleicht noch dazu sagen, es ist schon interessant, ich habe, als ich ins Notariat gekommen bin, bei meinem ersten Ausbildungsnotar zum Beispiel, war das, was du als heute kautelarjuristisch geboten beschreibst, damals schon selbstverständlich, ja, dass man bei der Testamentserrichtung den Testator und die Zeugen jedes Blatt unterschreiben lässt. Und ich finde, diese Rechtsprechungslinie sollte uns Kautelarjuristen oder alle Kautelarjuristen, und das sollten wir immer wieder machen, so wirklich vor Augen führen und uns verinnerlichen lassen, wie wichtig es ist, in allen Bereichen, insbesondere im Bereich der Form, immer nach dem vorsichtigsten Weg zu trachten und sich immer zu fragen, was wirklich der sicherste Weg ist. Denke nur, ich möchte jetzt nicht in andere Bereiche führen, aber auch in die Frage, will ich 3 Zeugen, nehme ich 4 Zeugen, vielleicht, ja, sprechen wir auch einmal über dieses Thema, ja, aber einfach wirklich diese Anstrengung, was ist der sicherste Weg, das ist einfach in der Kautelarjurisprudenz das Um und Auf.
Ja, vor allem, wenn es um den Kreis zu schließen, und wir sind heute sehr rasch zu einem Ende gekommen, weil es so ein dichtes Thema ist. Wir haben noch gar nicht über die innere Urkundeneinheit gesprochen, das machen wir ein anderes Mal.
Ja, was meinst du, Christian, wenn wir vielleicht eine zweite Folge zu dem Thema machen?
Es gibt
noch viel zu sagen.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig. Und vielleicht darf ich noch einmal betonen, da in den Äther hinausrufend, Sie müssen, selbst wenn Ihnen irgendwelche Berater sagen, unproblematisch, wirksam, seien Sie vorsichtig, lassen Sie sich die Urkunde 2-mal ansehen, beobachten. Gibt es irgendeinen Mangel? Kann man das sicherer machen als Testator? Denn man muss immer bedenken, wirksam oder die Frage der Wirksamkeit stellt sich zu einem Zeitpunkt, zu dem Sie nicht mehr vorhanden sind und man nichts mehr ändern kann. Mhm. Und dann geht es eben darum, kriegt das Zinshaus A oder kriegt das Zinshaus B? Und es ist total unangenehm zu beobachten für uns, wenn es dann von 2 Klammern abhängt, ob das Zinshaus in die eine Richtung geht oder das Königreich in die andere. Lieber Andreas, vielen Dank, hat wie immer Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Christian.
Danke.